Guten Morgen. Heute soll es um die Ananas gehen. Und ihr habt euch bestimmt schon gefragt, die Ananas kommt in der Bibel gar nicht vor. Was kommt da auf uns zu? Das ist wirklich die Frage. Was kommt da auf uns zu? Es wird heute ein bisschen eine andere Predigt geben, als wie wir es vielleicht gewohnt sind. In einem normalen Sonntagmorgen-Gottesdienst. Ich werde nämlich eine recht lange Geschichte vorlesen aus diesem Buch hier. Wer es kennt, dann tut es mir leid, aber die Geschichte kann man auch zum zweiten Mal hören. Wer jetzt vielleicht sofort denkt oder so ein bisschen unruhig wird, eigentlich muss etwas aus dem Wort kommen, und dann wird das ausgelegt und dann ist das eine Sache, die einem baptistischen Sonntagmorgen-Gottesdienst würdig ist. Dem sage ich, wartet erst einfach mal ab, da kommt schon noch was. Also keine Angst. Ich selber habe mir auch lange überlegt, kann ich das wirklich bringen, so eine Geschichte? Ich habe das in der Kinderstunde schon gemacht und mit den Teenies. Aber ich glaube, es ist was für uns auch. Es ist auch was für uns Erwachsene. Und ja, ich habe überlegt, Jesus hat eigentlich sehr viele Geschichten erzählt. Er hat beständig Geschichten erzählt. Im Leben, sie waren unterwegs, Geschichte, eine neue Geschichte, immer wieder, dass die Leute verstehen. Und dass nicht nur irgendwie so ein theologisches Kopfwissen angesammelt wird, sondern dass die Leute wissen, wie sie sich verhalten haben oder wie sie sich zu verhalten haben. Und darum soll es auch in der Predigt gehen, dass wir was hören, was wir möglichst nicht mehr vergessen. Weil wir kommen sonntags eigentlich nicht zusammen, um so wie die Griechen früher, die haben das geliebt, halt so theologische oder so Konstrukte, so geistliche Konstrukte aufzubauen und sich daran zu freuen, wie schön das dargestellt wird. Und dann kommt der nächste Sonntag, wieder ein anderes Thema und wieder irgendwas. Und es gerät alles so in die Schubladen der Vergessenheit, ganz verstaubt. Die ganzen Predigten, die so viel Arbeit gemacht haben, dem Waldemar oder jetzt auch mir, alles verstaubt in den Schubladen der Vergessenheit. Das soll nicht so sein. Und deswegen heute mal ein bisschen eine andere Predigt. Es ist eine Geschichte, die Ananas-Story von einem Missionar, der in Papua-Neuguinea war und es ist wirklich genau so passiert. Er hat dahinter dieses Buch drüber geschrieben. Und in der Geschichte gibt es ein Problem. Und dieses Problem wird mit einem biblischen Prinzip angegangen und gelöst. Und davon können wir ganz viel lernen. Also wir haben hier keine Ananasfelder, aber sowas Ähnliches, wie ihr sehen werdet. Und ja, will es einfach mal probieren. Also, dann kannst du die PowerPoint hier werdet das da oben an der Wand sehen. Wenn man es nicht lesen kann, man muss dann mir zuhören, weil die Schrift ist ein bisschen zu klein gleich. Tief in den Dschungel war ich mit meiner Familie gezogen, um bei einem unbekannten Stamm zu leben und dessen Sprache und Lebensweise zu erlernen. Eines Tages hatte ich Ananas mitgebracht. Da diese Ananas. Nein, nur Pflanzen davon. Alle waren neugierig und wollten davon kosten. Sie schmeckte ihnen, aber sie hatten keine Möglichkeit, welche zu kaufen. Also besorgte ich mir ungefähr 100 Setzlinge von einer anderen Missionsstation. Ich fragte einen Mann aus dem Stamm, ob er für mich arbeiten wolle. Er setzte die jungen Pflanzen nach meinen Anweisungen und ich bezahlte ihn natürlich. Er bekam für die Tage, die er für mich arbeitete, Salz und was er sich sonst noch wünschte. Mir schien es eine Ewigkeit, bis die kleinen Pflanzen größer wurden. Und endlich setzten die ersten Früchte an. Das dauerte ungefähr 3 Jahre. Wenn man im Dschungel lebt, sehnt man sich nach frischem Gemüse oder nach Obst. Endlich, also im 3. Jahr, konnten wir sehen, dass sich Früchte bildeten. Wir freuten uns riesig auf Weihnachten, denn um diese Zeit werden sie reif. Als es auf Weihnachten zuging, sahen meine Frau und mich oft auf dem Feld. Wir prüften die Ananas, ob schon welche reif sind und ob man welche pflücken kann. Und endlich wurden sie reif. Aber wir bekamen keine einzige davon. Die Stammesleute stahlen sie alle. Sie stahlen sie, bevor sie ganz reif waren. Ihr Denken war, stehle sie, bevor der Eigentümer kommt und sie selber isst. Da stand ich nun, ein Missionar, und war wütend auf diese Leute. Dabei sollte doch der Missionar eigentlich nicht wütend werden. Das wissen wir alle, aber ich war wütend. Ich sagte zu den Leuten, hör mal zu, ich habe jetzt 3 Jahre auf meine Ananas gewartet und bis jetzt habe ich keine einzige bekommen. Und wenn jetzt noch eine von den restlichen gestohlen wird, gibt es für euch keine Sprechstunde mehr. Meine Frau hatte nämlich eine kleine Praxis aufgebaut und sie gab alle Medikamente gratis. Sie brauchten nicht zu bezahlen, wir arbeiten bis zum Umfallen, um diesen Menschen zu helfen. Wir kümmerten uns um ihre Kranken, retteten ihre Babys Und das war nun ihr Dank dafür. Eine Ananas nach der anderen wurde reif und eine nach der anderen wurde gestohlen. Nun musste ich den Leuten zeigen, dass es mir ernst war. Ich konnte auch nicht zulassen, dass sie mir auf der Nase herumtanzten. Das war aber nicht der eigentliche Grund. Der war ein egoistischer. Ich wollte einfach meine Ananas essen. Also keine Sprechstunde mehr. Da ließen sie ihre kranken Babys sterben. Es machte ihnen nichts aus. Ein Leben war bei ihnen nicht viel wert. Leute mit schwerer Lungenentzündung husteten und bettelten uns an. Wir blieben hart und sagten, nein, denkt dran, ihr habt unsere Ananas gestohlen. Ich hab sie nicht gestohlen, sagten sie, und es waren die anderen. Sie husteten weiter und bettelten. Lange hielten wir das nicht aus. Ich gab nach und sagte, gut, morgen früh ist wieder Sprechstunde. Wir öffneten die Praxis. Sie stahlen die Ananas und ich ärgerte mich wieder. Oh Mann, diese Schufte. Und endlich fand ich heraus, wer der Täter war. Der Bursche, der sie gepflanzt hatte. Ich stellte ihn zur Rede und sagte, hör mal, warum stiehlst du meine Ananas? Du bist doch mein Gärtner. Er sagte, meine Hände pflanzten sie, mein Mund isst sie. Das ist das Gesetz des Dschungels. Ja. Wenn sie etwas pflanzen, gehört es ihnen. Sie hatten nie vorher gehört, dass man Feldarbeit gegen Bezahlung macht. Daher sagte er, das sind alle meine. Ich sagte, oh nein, das sind meine. Ich habe dich doch bezahlt, damit du sie pflanzt. Aber es ging nicht in seinen Schädel, wieso das seine Pflanzen zu meinen machte. Ich überlegte, was ich tun sollte. Wenn das die Regeln in ihrem Stamm war, tat ich besser dran zu lernen, nach ihren Regeln zu leben. Daher sagte ich, also gut. Dann will ich dir die eine Hälfte dieser Pflanzen geben. Alle von hier bis da drüben sind deine. Und wenn sie reif wären, gehören die Früchte dir. Und die hier sind meine. Er schien einverstanden zu sein, aber meine Ananas wurden, was glaubt ihr, weitergeklaut. Da überlegte ich, vielleicht ist es besser, ich lasse ihm alle diese Ananaspflanzen, besorge für mich ein paar neue. Mir war bewusst, dass ich dann noch einmal 3 Jahre warten müsste. Das fiel mir sehr schwer. Aber schließlich sagte ich, schau her, ich will dir alle diese Ananaspflanzen geben und will noch einmal von vorne anfangen. Mach du dir einen Garten, nimm diese Pflanzen aus meinem Garten, damit ich Platz habe, um neue zu pflanzen. Ich will diese Ananas nicht in meiner Pflanzung haben, wenn du das Gefühl hast, es sind deine. Da sagten sie, Tovan, das heißt Fremder, dann musst du uns bezahlen. Ich sagte, hör mal zu. Sie sagten, nee, nee, du forderst von uns, dass wir deine Ananasbüsche versetzen. Das ist Arbeit. Jetzt waren es auf einmal meine Ananaspflanzen. Ich sagte, gut, ich bezahle euch für einen Tag Arbeit. Nehmt sie alle fort. Und dann sagten sie, wir haben noch keinen Garten fertig. Bezahlst du uns, dass wir einen anlegen? Ich sagte, vergesst es. Ich hatte die Nase richtig voll. Ich sagte zu meiner Frau, sie sind unmöglich. Ich werde jetzt einen anstellen, der sie mir alle ausreißt und auf den Kompost wirft. Wenn sie dann die Pflanzen haben wollen, können sie sie sich nehmen. So machten wir es. Wir warfen sie alle auf einen Haufen. Und das fiel mir sehr, sehr schwer. Es waren noch so schöne Ananaspflanzen. Und dann kaufte ich neue Setzlinge. Ich sagte, hört zu, Männer, ich bezahle euch jetzt dafür, dass ihr sie pflanzt. Aber ich esse sie und meine Familie. Ihr esst keine davon. Sie sagten, das kannst du nicht tun. Wenn wir sie pflanzen, essen wir sie. Ich sagte, seht mal, ich habe doch gar keine Zeit für einen Garten. Ich habe viel zu tun. Ihr seid so viel und ich bin nur einer. Ihr müsst mir helfen. Ich möchte, dass ihr sie pflanzt und ich will sie auch essen. Ich sagte, ich will euch bezahlen. Was möchtet ihr haben? Ich will euch dieses schöne Messer geben, wenn ihr einverstanden seid. Sie überlegten, er wird uns mit diesem Messer bezahlen, damit er unsere Ananas essen kann? Schließlich willigten sie ein. In den nächsten 3 Jahren erinnerte ich den Mann, der sie gepflanzt hatte, immer wieder und fragte ihn, wer wird die Ananas essen, wenn sie reif sind? Er sagte, du. Ich sagte, gut, hast du noch das Messer? Er sagte, ja. Ich sagte, pass gut drauf auf. Wenn er das Messer verliert, hätte ich wieder ein Problem. Der Lohn wäre fort. Endlich, nach 3 weiteren Jahren, begannen die Ananas zu reifen. Meine Frau und ich gingen wieder durch die Pflanzung und sagten, bald können wir unsere eigenen Ananas essen. Wir fingen an, Gott dafür zu danken, dass er sie uns schenkte. Aber wisst ihr, was geschah? Sie wurden eine nach der anderen gestohlen. Ich beobachtete, wie die Eingeborenen tagsüber durch die Pflanzung gingen, um zu sehen, wo die Reifen sind. Und nachts kamen sie und haben sie geholt. Ich überlegte, was kann ich jetzt noch machen? Wir können die Sprechstunde nicht aufgeben, also wollen wir den Laden schließen. Da holten sie sich nämlich ihre Streichhölzer, Salz, Angelhaken und Ähnliches. Ohne die waren sie früher ausgekommen. Das wird sie nicht umbringen. Ich sagte also, kein Laden mehr, ihr habt meine Ananas gestohlen. Als wir den Laden geschlossen hatten, sagten sie zueinander, wir gehen lieber, weil wir kein Salz mehr kriegen. Wenn er den Laden nicht aufmacht, nutzt er uns gar nichts. Wenn wir hier bleiben, wir gehen zurück in unsere Dschungelhäuser. Und sie kehrten zurück in den Dschungel. Da saß ich nun ganz alleine und aß meine Ananas. Ich sagte zu meiner Frau, Ananas können wir auch in den Staaten essen. Wenn wir sonst hier nichts zu tun haben. Ein Bote kam vom Stamm vorbei und ich sagte ihm, hol sie alle zurück. Ich mach den Laden am Montag wieder auf. Ich grübelte und grübelte, wie sollte ich zu meinen Ananas kommen? Es muss doch eine Möglichkeit geben. Dann hatte ich eine Idee. Ein deutscher Schäferhund musste her. Ich holte den größten, den ich auf der Insel finden konnte, und ließ ihn freilaufen. Vor dem hatten sie natürlich alle Angst. So einen großen Hund hatten sie noch nie gesehen. Sie hatten kleine, räudige Hunde, die sie nie fütterten. Und die waren alle krank. Und hier war nun dieser wohlgenährte Schäferhund. Sie staunten über das Futter, das er bekam. Ich musste ihn dann immer füttern, wenn niemand da war, weil das Hundefutter besser war als alles, was sie zu essen hatten. Der Trick mit dem Hund klappte. Die meisten Leute wagten sich nicht mehr in die Nähe. Es war wie nach dem Schließen des Ladens. Die Leute kamen nicht mehr. Ich konnte mit niemandem mehr reden. Ich hatte niemanden mehr, der mich die Sprache lehrte. Was sollten wir tun? Das mit dem Hund ging nicht gut. In der Zwischenzeit hatte er Nachwuchs mit den Dorfhunden gezeugt und das Ergebnis waren wilde, tückische Bastarde. Und der Arzt sagte, wenn deine Kinder oder jemand sonst von diesen Hunden gebissen wird, werde ich sie nicht behandeln. Er benutzte dieselbe Taktik, wie ich sie bei dem Eingeborenen benutzte. Ich sagte zu meiner Frau, wir müssen den Hund wohl loswerden. Wir gaben ihn fort, aber ich tat sehr ungern. Der Hund war jetzt fort und die Leute kamen zurück und die Ananas verschwanden wieder. Ich dachte, irgendwas muss man doch dagegen tun können. Dann kam der Heimaturlaub in den USA. Da nahm ich an einem Basic-Seminar teil und lernte dort, dass wir alles, was wir besitzen, Gott übergeben sollten. Die Bibel sagt, wenn du es gibst, wirst du es haben. Wenn du es für dich behältst, wirst du es verlieren. Gib, was du hast, Gott, und er wird dann dafür sorgen, dass du genug hast. Das ist ein biblisches Grundprinzip. Ich überlegte, Mann, ich habe eigentlich gar nichts zu verlieren. Ich werde die Ananaspflanze und Gott übergeben, dann bekomme ich ja, denn ich bekomme ja sowieso keine Ananas ab. Ich weiß, das war kein großartiges Opfer. Man sollte eigentlich etwas opfern, was einem viel wert ist. Aber ich wollte sie Gott übergeben und sehen, ob er sie vielleicht kontrollieren könnte. Ich sagte zu mir, ich bin gespannt, ob Gott das hinkriegt. So stand ich eines Abends spät in der Pflanzung. Die Leute waren nach Hause gegangen. Ich wollte nicht, dass sie mich da draußen beten sahen. Ich betete, Herr, siehst du diese Ananaspflanzen? Ich habe um ihre Früchte gekämpft, sie für mich beansprucht, meine Rechte verteidigt. Das war ganz falsch. Ich sehe das jetzt ein. Ich übergebe sie jetzt alle dir. Von jetzt an soll es so sein. Wenn du willst, dass ich eine von deinen Ananas esse, schön, dann schenk sie uns. Wenn nicht, ist es auch gut. Ist es überhaupt nicht so wichtig. So gab ich sie also Gott. Und die Eingeborenen stahlen die Ananas wie gewöhnlich. Ich dachte bei mir, siehst du Gott? Ha. Du kannst sie auch nicht kontrollieren. Eines Tages kamen sie dann zu mir und sagten, Tovan, du bist jetzt ein Christ geworden, nicht wahr? Ich wollte schon herausplatzen. Ich bin der Missionar, ich bin schon seit 20 Jahren Christ. Was meint ihr, warum ich hierher gekommen bin? Aber stattdessen fragte ich, warum sagt ihr das? Sie antworteten, weil du nicht mehr wütend wärst, wenn wir deine Ananas stehlen. Das war eine echte Offenbarung. Ich lebte jetzt, was ich ihnen gepredigt hatte. Ich hatte ihnen ja gesagt, sie sollten einander lieben, freundlich miteinander umgehen. Und dabei hatte ich immer auf meine Rechte bestanden und das wussten sie. Schließlich fragte einer von ihnen, der nachgedacht hatte, warum wirst du denn nicht mehr wütend? Ich sagte, weil ich die Pflanzung weggegeben habe. Sie gehört mir nicht mehr. Ihr stehlt also nicht mehr meine Ananas und deswegen brauche ich nicht mehr wütend zu werden. Ein anderer dachte noch weiter nach und fragte, wem hast du die Ananas denn gegeben? Hast du sie ihm etwa ihm gegeben oder ihm? Ging so ein bisschen ein Rumoren los. Wessen Ananas stehlen wir denn? Da sagte ich, ich habe die Pflanzung Gott gegeben. Sie sagten, Gott? Hat er denn keine Ananas da, wo er ist? Ich sagte, das weiß ich nicht, ob er da welche hat, aber ich habe sie Gott gegeben. Sie gingen zurück ins Dorf und sagten, wisst ihr was? Wisst ihr, wessen Ananas wir stehlen? Tovan hat sie Gott gegeben. Das gab viel Stoff zum Nachdenken. Und dann kamen sie als Gruppe zurück und sagten, Tovan, das hättest du nicht tun sollen. Warum holst du sie dir nicht wieder zurück von Gott? Kein Wunder, dass wir auf der Jagd die Schweine nicht erwischen. Kein Wunder, dass unsere Babys krank sind. Kein Wunder, dass unsere Frauen keine Kinder bekommen. Kein Wunder, dass die Fische nicht anbeißen. Dann sagten sie, wir sollten nicht mehr stehlen, weil sie Gott gehören, oder? Sie hatten also Angst vor Gott. Nun konnten die Ananas reif werden. Die Eingeborenen kamen und sagten, Tovan, deine Ananas sind reif. Ich sagte, es sind nicht meine, sie gehören Gott. Sie sagten, sie werden aber verfaulen, du musst sie pflücken. Und so bekam ich einige und ließ die Eingeborenen sich einige holen. Als ich mit meiner Familie mich hinsetzte, um sie zu essen, sagte ich, Herr, wir essen jetzt deine Ananas. Vielen Dank dafür, dass du sie uns geschenkt hast. In all den Jahren hatten die Eingeborenen mein Verhalten beobachtet und meinen Worten zugehört. Und sie sahen, dass beides nicht zusammenpasste. Aber als ich anfing, mich zu ändern, änderten sie sich auch. Bald beschlossen viele Eingeborene, Christen zu werden. Das Prinzip, Gott etwas zu übergeben, funktionierte wirklich. Ich konnte es kaum glauben. Da begann ich auch andere Dinge Gott zu übergeben. Eines Tages war mein Sohn im Tode nahe. Es gab keine Möglichkeit, ihn zu einem Arzt zu bringen. Da erkannte ich plötzlich, dass ich meinen Sohn nie Gott übergeben hatte. Ich betete also, oh Gott, ich übergebe dir meinen Sohn. Was immer du tun willst, es ist gut. Das war schwieriger für mich, als Gott die Ananaspflanzung zu übergeben. Ich war darauf gefasst, dass Gott mir meinen Sohn nahm. Aber in dieser Nacht sank das Fieber und mein Sohn wurde wieder gesund. Jetzt fingen die Eingeborenen an, mir Sachen zum Flicken zu bringen. Ich sagte, Gott, meine Zeit ist deine. Wenn du willst, dass ich Instrumente und Töpfe und Schaufeln hier auf dem Missionsfeld flicke, okay. Mit der Bibelübersetzung kam ich jetzt nicht mehr so schnell voran. Aber immer mehr Menschen wurden für Christus gewonnen. Sie sagen, Tovan ist ein Christ geworden. Er sagt uns, wir sollen einander lieben und jetzt fängt er auch an, uns zu lieben. Eines Tages reparierte ich einen kaputten Stuhl. Das sah ein Eingeborener und sagte, lass mich dir helfen, ich will ihn festhalten. Als wir fertig waren, fragte ich ihn, verlangst du denn jetzt kein Salz von mir? Da sagte er, nein, Tovan, weißt du nicht mehr, du hast mir doch geholfen, die Schaufel zu reparieren. Jetzt habe ich dir bei dem Stuhl geholfen. Ich dachte, Mann, das ist das erste Mal, dass sie etwas ohne Bezahlung für mich taten. Und dann las ich eines Tages etwas in der Bibel, was mir vorher nie aufgefallen war. Wenn ihr in das Land kommt und allerlei Bäume pflanzt, von denen man isst, 3 Jahre lang sollt ihr die Früchte als unrein ansehen, dass ihr sie nicht esst. Im 4. Jahr sollen alle Früchte unter Jubel dem Herrn geweiht werden. Erst im 5. Jahr sollt ihr die Früchte essen, damit ihr künftig umso reicheren Ertrag einsammelt. Ich bin der Herr, euer Gott. 3. Mose 19, Vers 23 bis 25. Endlich verstand ich. Gott hatte nicht gewollt, dass ich diese Ananas im 1. Jahr essen sollte, indem sie reif wurden. Er hatte vielmehr gewollt, dass ich sie ihm weihte. Dann wollte er, dass ich sie den Eingeborenen gebe, damit sie meine guten Werke sehen und meinen himmlischen Vater preisen. Wenn ich das getan hätte, hätten mich die Eingeborenen von sich aus gedrängt, die Ananas im 5. Jahr zu essen. Mann. Wie viel Ärger hätte ich da vermeiden können? Das ist die Geschichte von der Ananas. Und dieses Prinzip, was der Missionar hier angewendet hat, das ist eigentlich genau das, was Jesus uns vorgelebt hat. Jesus hat sein ganzes Leben hier auf dieser Erde. Das war eigentlich ein Riesending, dass er, das Einzige, was ihn bewegt hat, war, seine Rechte Gott unterzuordnen. Alles, was er gemacht hat. Lass uns mal Philipper 2, Vers 5 bis 11 dazu lesen. Philipper 2, Vers 5 bis 11. Denn ihr sollt so gesinnt sein, wie es Christus Jesus auch war, der, als er in der Gestalt Gottes war, es nicht wie einen Raub festhielt, Gott gleich zu sein, sondern er entäußerte sich selbst, nahm die Gestalt eines Knechtes an und wurde wie die Menschen. Und in seiner äußeren Erscheinung als ein Mensch erfunden, erniedrigte er sich selbst und wurde gehorsam bis zum Tod, ja bis zum Tod am Kreuz. Darum hat ihn Gott auch über alle Maßen erhöht und ihm einen Namen verliehen, der über allen Namen ist, damit in dem Namen Jesu sich alle Knie derer beugen, die im Himmel und auf Erden und unter der Erde sind, und alle Zungen bekennen, dass Jesus Christus der Herr ist, zur Ehre Gottes des Vaters. Ja, unser Herr ist ja unser Vorbild. Er ist uns in allem vorangegangen. Und er hat sich selbst verschenkt für uns. Bei der Weihnachtsgeschichte denken wir dran. Er kam auf diese Erde. Und das ist das größte Geschenk, was Gott uns Menschen machen konnte. Er selber kam und wurde in einem Stall geboren, nicht in einem Palast. Und ja, ich weiß nicht, wir haben als Kinder eine Hütte gebaut und da haben wir Stroh gehabt und drin geschlafen. Das hat gepiekst und das Stroh war muffig. Und da sind Mäuse und Ratten drin gewesen. Ich weiß nicht, wie es im Stall war. Es war kein besonderer Ort. Verachtete Hirten waren die ersten, die davon hörten und die zu Jesus kamen. Nicht ganz tolle, was weiß ich was für Leute von der ganzen Welt, die ihn empfangen haben und hoch erhoben haben. Hirten. Und kurz nach der Geburt hat Herodes schon danach getrachtet, Gott umzubringen. Das kleine Jesusbaby. Und das ist unser Herr, den seine Liebe zu uns dazu brachte, letztendlich auf seine Rechte zu verzichten. Denk mal an Kinder von irgendwelchen reichen Leuten, so Millionäre, Präsidenten, Söhne oder es gibt ja auch noch adelige Könige oder solche Kinder von denen, die haben alle Privilegien. Sie leben in Saus und Braus. Sie müssen sich nie die Finger schmutzig machen. Und irgendwie haben sie halt auch ein gewisses Recht darauf. Ihre Eltern haben eine Stellung und die übergeht einfach so auf sie. Aber wie viel mehr hat unser Herr, der Sohn Gottes, der Schöpfer dieser Erde, ein Recht darauf, im Himmel bei seinem Vater zu sein? Dort, wo nicht Sünde herrscht und Verkommenheit und Verdorbenheit wie hier auf der Erde, sondern Heiligkeit, Gerechtigkeit, Liebe, Annahme, Gemeinschaft mit dem Vater. Aber Jesus verließ diesen wunderbaren Ort, kam herab auf diese verlorene Erde. Jesus verzichtete auf seine Rechte, um sich für uns nicht nur die Finger schmutzig zu machen, sondern um für uns Anfechtung, ganz am Anfang seines Dienstes, Leid, Durst, Hunger, solche profanen Sachen, um das zu erleben, um Verachtung und Verspottung auf sich zu nehmen für uns. Schließlich verzichtete er auf sein Recht, sich 12 Legionen Engel von seinem Vater zur Hilfe schicken zu lassen, als Judas und die Schar mit Knüppeln und Schwertern da stand und ihn gefangen nehmen wollten. Er verzichtete auf sein Recht auf einen fairen Gerichtsprozess. Wie unfair war das, bitteschön. Er verzichtete auf sein Recht auf Freispruch, nachdem Pilatus keine Schuld an ihm fand. Er verzichtete auf sein Recht, sich zu verteidigen. Er schwieg einfach. Gott selbst verzichtete auf seine Rechte, um sich ins Gesicht schlagen zu lassen, damit du einen Retter hast. Der Schöpfer verzichtete auf sein Recht, um ausgezogen zu werden und zum Spott mit einem Purpurmantel bekleidet zu werden. Der Herr selbst verzichtete auf seine Rechte, um sich eine Dornenkrone aufs Haupt setzen zu lassen und mit einem Rohr noch drauf geschlagen zu werden, bis sich die langen Dornen in den Kopf reingebohrt haben. Damit wir einen barmherzigen und treuen hohen Priester haben, der die Sünden der Welt weggenommen hat. Jesus verzichtete auf seine Rechte, um sich von denen, für die er alles zu geben bereit war, anspucken zu lassen. Jesus, der vom Vater aus innigste geliebte Sohn, verzichtete auf seine Rechte, um sich umbringen zu lassen. Und da verzichtete er sogar darauf, wenigstens einen ehrenhaften Tod zu sterben mit dem Schwert. Er nahm es in Kauf, das Verachteteste zu erleben und die grausamste Art und Weise, die es damals gab, nämlich ans Kreuz genagelt zu werden, der ist verflucht, der am Holze hängt. Das hat er in Kauf genommen. Er verzichtete auf diese Rechte, damit jeder gerettet wird, der an ihn als seinen Erlöser glaubt, um mit seinem Blut ein für alle Mal Vergebung zu ermöglichen. Um uns, die wir durch unsere Sünden getrennt waren von Gott, herauszureißen aus diesem kaputten Leben und hineinzuversetzen in das ewige Leben, in diesen geliebten Zustand als Kind Gottes. Dadurch, dass er auf seine Rechte verzichtete, ist uns letztendlich heil geworden. Und unser Herr hat auf alle seine Rechte verzichtet, aufs Extremste und hat uns das vorgelebt. Er gibt uns da drin ein Beispiel. Und dann ist diese Frage, die dieses Buch irgendwo stellt, schon berechtigt. Wie können wir da Ananaspflanzungen haben in unserem Leben? Wie können wir das? Wo Jesus auf jedes Recht verzichtet hat. Ja, wir haben auf die Schönheit von Jesus geblickt. Diese Liebe, die einen eigentlich, wenn man drüber nachdenkt, einen sprachlos macht, die nicht zu fassen ist. Und diesem Jesus, unserem Retter, dem wollen wir nachfolgen. Von ihm wollen wir uns verändern lassen. Von ihm wollen wir uns prägen lassen. Daher frage ich dich, was ist deine Ananaspflanzung letztendlich? Hast du auch so eine Ananaspflanzung? Ich habe schon ein paar bei mir entdeckt. Der Missionar ärgerte sich regelrecht, war wütend über die Eingeborenen, weil sie immer wieder seine Ananas klauten. Worauf er doch sich so sehr freute, einmal da diese Ananas. Meine Güte, er hat doch alles aufgegeben, hat er doch mal ein Recht auf diese Ananas. Nein, scheinbar nicht. Vielleicht ärgerst du dich über deine Arbeitskollegen, weil sie dir immer deine guten Ideen klauen oder dir immer das zuschieben, was am meisten Arbeit ist. Vielleicht bist du auch sauer auf einen Freund, oder einen guten Bekannten, weil er etwas über dich gesagt hat, was dich echt richtig verletzt hat. Oder er hat dich von irgendeiner Unternehmung ausgeschlossen. Du bist nicht gefragt worden, alle anderen sind gefragt worden, du aber nicht. Vielleicht bist du auch grantig, weil du nie ein Danke hörst für die Sachen, die du tust. Und du opferst deine Freizeit und du hörst nie ein Danke. Vielleicht bist du auch sauer auf Gott, weil er dich mit einem körperlichen Handicap geschaffen hat. Oder dich in einem Umfeld hat aufwachsen lassen, wo du zu wenig Liebe bekommen hast. Womöglich sogar gar keine. Überleg einmal, ob es Bereiche in deinem Leben gibt, wo es solche Ananasfelder gibt. Und das sind meistens Dinge, worüber du dich ärgerst. Meist ist das was, wo es so richtig bei uns brodelt. Sicherlich fällt euch da auch etwas ein. Und dann ist das meist wirklich ein Ananasfeld. Die Eingeborenen respektierten das Recht des Missionars auf seine Ananas nicht. Vielleicht respektieren deine Arbeitskollegen, Freunde und Bekannten nicht deine Rechte auf deine Überzeugungen, deine Aktivitäten, Pläne, so wie du bist. Sie akzeptieren dich einfach nicht. Vielleicht respektieren sie nicht, dass du ein Recht auf eine eigene Meinung hast und auf eigene Wünsche und auf Ansehen. Vielleicht glaubst du sogar, dass Gott dir dein Recht auf Gesundheit genommen hat oder auf eine glückliche Familie oder den Traumpartner. Oder einfach auf Leute, die dir zeigen, dass du wertvoll bist. Das sind alles Ananasfelder. Das ist mein gutes Recht. Und dann geht's Gepolter los. Die Deutschen sind dafür bekannt, im Urlaub zum Beispiel. Da müsst ihr mal jemanden erleben, der etwas gebucht hat. Und dann entspricht das nicht dem, was da gebucht wurde. Die Deutschen, die stehen da, als bis das alles da wirklich jeder Punkt erfüllt ist. Wir beanspruchen viele, viele Rechte für uns. Aber hier geht's jetzt mal darum, alle Rechte Gott zu übergeben. Genauso wie der Missionar es mit seinem Ananasfeld gemacht hat. Wir dürfen Gott alle Rechte übergeben und wir dürfen alle unsere vermeintlichen Rechte vor ihm niederlegen. Vom Kreuz letztendlich. Dem sagen, dass er mit uns tun kann, was er will. Wenn man logisch überlegt, so mal richtig kalkuliert, dann ist das eigentlich das Beste, was man machen kann. Weil was wissen wir schon, was morgen ist? Was wissen wir, was übermorgen ist? Erinnert euch mal, bei der Ananas-Story hat Gott es geschenkt, dass die Eingeborenen Christen wurden, dass viele, viele sich bekehrt haben, weil er auf sein Recht verzichtet hat, diese Ananas zu essen. Denn er war nicht mehr wütend, wenn sie seine Ananas stahlen, was dazu führte, dass die Eingeborenen auf einmal, ja, was sahen sie in ihm? Sie sahen die Liebe Jesu. Sie sahen jemand, der ein authentischer Christ ist, der nicht nur irgendwas erzählt, sondern das lebt. Er lebte das, was er predigte. Überlegt einmal, dadurch, dass Jesus alle seine Rechte aufgab, was ist uns daraus geworden? Hätte er das nicht getan, hätten wir keine Chance. Wir wären verloren auf ewig. Und wir würden den Vater nie sehen. Wir würden nie gerettet werden. Unsere Sünde wird uns, dieser Graben, der da ist, er wäre immer da, immer, in Ewigkeit. Dadurch, dass Jesus seine Rechte aufgegeben hat, haben wir die Möglichkeit, Frieden mit Gott zu haben. Ihr merkt immer, das Gegenteil von dem, was wir so aus unserem Naturell erwarten, passiert, wenn wir die Rechte aufgeben. Man denkt, Einschränkung, Verlust, Armut, alles so negative Attribute, wenn ich meine Rechte aufgebe. Wo bleibt da meine Selbstbestimmung? Aber Gott macht doch was viel Besseres daraus, als was wir so versuchen, irgendwie festzuhalten. Ja, wir können hier auf dieser Erde schon ein Beschenktwerden erleben und einen Schatz im Himmel anlegen. Auch Ruth, das Thema, worüber Waldemar predigt, ist auch ein gutes Beispiel dafür. Sie verzichtete auf ihr Recht, bei ihrem Volk zu bleiben, ihre Schwiegermutter zu verlassen. Was vor ihr lag, sah nicht gut aus. Ein Leben in Armut, da war kein Mann, kein Ernährer. Und sie wäre wahrscheinlich noch die Altenpflegerin von der Naomi geworden. Nicht gerade so das Tollste für eine junge Frau. Aber was für ein Segen erwuchs daraus. Sie kam nicht nur in das Volk Gottes, sondern sie wurde in die Familie Jesu aufgenommen, weil sie eine Vorfahre Jesu wurde. Sie ist im Stammbaum Jesu gelandet. Sie gehört jetzt zur Familie Jesu. Also ganz, ganz völlig unvorstellbar, was da passiert ist. Wenn wir unsere Ananasfelder Gott geben, dann fließt Gottes Segen. Dann hast du kein Recht mehr auf eigene Pläne, deinen Willen, irgendwelchen Besitz, Freunde, Überzeugungen oder gutes Ansehen. Dann gehören alle Rechte Gott. Aber letztendlich, was sind diese ganzen Rechte, die wir meinen, hier festhalten zu müssen, im Gegensatz dazu, ein Kind Gottes zu sein? Anstatt vor Gott unsere Ananasfelder einzufordern, sollten wir ihm alles abgeben und ihm danken für das, was er uns gibt. Vielleicht hast du ein Ananasfeld, das du nicht abgeben möchtest. Du hältst fest daran, so deine Finger krallen sich richtig rein in die Ananas. Denk an Jesus, der alle Rechte aufgegeben hat. Der hat sich nicht da reingekrallt. Er hat verzichtet. Und denk auch einmal daran, dass du vielleicht gar nicht weißt, was gut für dich ist. Dass du vielleicht gar nicht weißt, was gut für dein geistliches Wachstum ist. Gott weiß es. Vielleicht wird dir genau aus diesem Grund dieses Ananasfeld, was du so für dich beanspruchen möchtest, nicht gegeben, nicht gewährt. Es wird dir verwehrt, weil es schlecht für dich ist. Und so ist es das Beste, wenn wir anstatt auf unsere Rechte, für unsere Rechte zu kämpfen, sie wirklich Gott abgeben und anfangen zu danken für das, was er uns dann schenkt. Und er wird uns reich beschenken. Denn wenn wir alles Gott abgegeben haben, dann haben wir keine Rechte mehr, sondern wir haben Privilegien, die wir für ihn einsetzen können. Wie wunderbar ist das? Und Demut wird das Ergebnis sein. Wir werden demütig werden, wenn wir unsere Rechte an Gott übergeben. Und Demut ist eigentlich genau das Gegenteil von Ärgern. Sich ärgern, ein demütiger Mensch. Das ist das Gegenteil. Ärger entsteht meist dann, wenn wir unsere eigenen Rechte einfordern. Und daher können wir eigentlich diesen Ärger, der manchmal so in uns hochbrodelt, nehmen, wie als ein Alarmsignal. Aha, da ist ein Ananasfeld bei mir, das muss ich bei Gott abgeben. Versteht ihr? Es handelt sich meist darum, um ein Ananasfeld. Das ist ein Bereich, den will ich noch festhalten. Vielleicht noch ein ganz profanes Beispiel. Ich weiß nicht, ob das so passt, aber das habe ich einfach so mir überlegt. Viele Leute haben vielleicht einen kleinen Garten und es gibt in Deutschland nun mal wahnsinnig viele Nachbarschaftsstreits. Das ist so das, womit die Gerichte sich sehr viel beschäftigen. Wenn ein Nachbar ist, der ist richtig wütend immer und der beschimpft dich immer, weil er beobachtet dich, du machst sowieso alles falsch und deine Hecke, die ist 2 Zentimeter zu hoch, deswegen hat er ein bisschen Schatten in seinem Garten und deine Blätter fallen in seinen Garten und was weiß ich, was da für Sachen sind. Wie reagieren wir dann? Was machen wir dann? Gib dein Ananasfeld dem Herrn. Und das bedeutet, dann wirst du nicht zurückschimpfen. Dann wirst du nicht deine Hecke noch 3 Meter höher wachsen lassen, damit du endlich deine Ruhe hast. Du wirst auch nicht dich kaputt lachen, wenn wieder die Blätter, der Wind so richtig schön deine Blätter so in seinen Garten weht und du freust, haha, er muss wieder haken. Das wirst du nicht tun. Du wirst das Gegenteil tun. Du wirst freundliche Worte für ihn haben, wenn er dich beschimpft. Und du wirst deine Hecke schneiden. Und wenn du ihn siehst mit der Hake, wie er ächzt und das Laub weghakt, dann geh hin und hilf ihm. Und warum das alles? Warum sollen wir das eigentlich tun? Damit er womöglich auch errettet wird. Dass er sieht, dass du ein Christ bist. Darum geht's. Dass die Menschen sehen, hey, das sind Christen. Die gehen nicht da nur in eine Gemeinde und deswegen sind sie Christen, sondern die leben irgendwie anders. Die sind anders. Was ist denn los mit denen? Dass sie nachfragen. Wie die Eingeborenen. Was ist los? Du bist Christ geworden. Ja, wunderbar. Das wollen wir auch. Und das ist eigentlich genau das, was Jesus meinte, wenn er sagt, wenn dich jemand auf die eine Backe schlägt, halt ihm die andere noch hin. Das ist genau dieses Prinzip. Durch Liebe können wir die ganze Welt letztendlich auf den Kopf stellen. Jesus hat durch Liebe die ganze Welt auf den Kopf gestellt. Und wir können es auch. Wir sollen es tun als seine Botschafter in der Welt. Und wenn wir unsere Rechte bei Gott abgeben, wie es Christus getan hat, wird es passieren. Wenn wir das tun, tun wir übrigens genau das, was Jesus auch von uns fordert. Und das steht in Lukas 9, Vers 23 bis 25. Lukas 9, Vers 23 bis 25. Er sprach aber zu allen: Wenn jemand mir nachfolgen will, so verleugne er sich selbst und nehme sein Kreuz auf sich täglich und folge mir nach. Denn wer sein Leben retten will, der wird es verlieren. Wer aber sein Leben verliert um meinetwillen, der wird es retten. Denn was hilft es einem Menschen, wenn er die ganze Welt gewinnt, aber sich selbst verliert oder schädigt? Darum, liebe Freunde, wenn dir heute vielleicht klar geworden ist, dass auch du ein Ananasfeld hast, vielleicht sogar zwei, vielleicht sogar zehn. Ich habe jeden Tag immer wieder Neues, muss ich sagen. Manchmal auch mehrere. Wenn du das merkst und das gemerkt hast, du willst deine Rechte noch nicht aufgeben. Denk an Jesus. Er hat alle seine Rechte aufgegeben, alles. Er hat nichts für sich beansprucht, gar nichts. Null. Und übergib deine Ananaspflanzung Gott. Denk an den großen Segen, den Gott dadurch wirken kann, den du schon hier auf der Erde genießen kannst, indem du beschenkt wirst und in der Ewigkeit sowieso. Ja, damit bin ich eigentlich am Ende der Predigt. Vielleicht noch was ganz Praktisches. So, Miriam und ich, wir haben auch diese Geschichte gelesen. Ich war bei meinen Eltern in der Bücherei und dann habe ich das gefunden wieder und habe es mal gelesen. Dann habe ich es Miri gegeben und wir haben es gelesen und dann haben wir festgestellt, wenn der Ärger bei uns hochkam und da ein Ananasfeld wir entdeckten bei uns, dann hat einfach einer gesagt, hör mal, wie ist es mit der Ananasgeschichte? Wie können wir das jetzt eigentlich lösen? Und das wird mich einfach freuen, wenn das passiert, dass ihr diese Ananas nicht vergesst. Ihr könnt alles vergessen. Aber diese Ananas ein bisschen als Brücke nehmen, wenn ihr merkt, da kommt der Ärger oder irgendwas, was ihr festhalten wollt und nicht abgeben wollt. Denkt an die Ananas und denkt an diese Geschichte mit dem Missionar und darüber denkt dann an Jesus, der alles aufgegeben hat, damit wir Jesus ähnlicher werden. Damit wir dieses Prinzip, dieses wichtige Prinzip, was Jesus uns aufgetragen hat, nicht vergessen. Weil dann werden wir wirklich einen Unterschied machen zur Welt, die vom Egoismus geprägt ist. Wir werden die Liebe hinaustragen. Wir können das nicht nur mit Worten raustragen. Wir müssen es auch hinaus leben, aus diesen Räumen. Sonst geht es nicht. Und dann sehen die Menschen, die uns umgeben, dass wir nicht nur sagen, dass wir Christen sind, sondern dass wir das auch leben. Genau. Amen.